Willkommen zur neuen deutschen Nachhaltigkeit. Meine Überzeugung ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nochmal einen Boost brauchen bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass Deutschland ein Epizentrum für das ganze Thema Nachhaltigkeit sein kann, sein muss, dass da riesige Chancen drin liegen. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir nicht nur theoretisch über Nachhaltigkeit reden, über Regulatorik, sondern auch über das, was Nachhaltigkeit wirklich konkret bedeutet, wie Nachhaltigkeit auch ein Thema sein kann, das zur Transformation einer Gesellschaft, aber vielleicht auch einer ganzen Stadt beitragen kann. Und insofern reden wir gleich über ein ganz großartiges Großprojekt, was hoffentlich nach Berlin kommt. Ich sag schon mal, die Expo 35 ist das Ziel. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich einen Gast habe, der treibende Kopf hinter der ganzen Geschichte ist. Wir haben den Henning Wehmeyer dabei. Du bist nicht unbedingt vielleicht allgemein bekannt. Also wenn du durch die Straßen gehst, sagen nicht alle Menschen, das ist doch der Henning. Aber wenn man durch Berlin geht, ist dein Fußabdruck überall zu sehen, weil überall sehen wir Plakate, die dafür werben, dass wir die Expo 35 nach Berlin holen. Also insofern, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, lieber Andreas, für die Einladung.
Wir gehen gleich auf die Expo 35 konkret ein, wo wir stehen, warum sie so spannend ist, wie sie konzipiert ist, aber auch, wie man überhaupt dazu kommt, eine Expo anschieben zu können. Bevor wir aber auf das Fachthema kommen, würde ich gerne ganz kurz ein bisschen verstehen, wer du eigentlich bist, weil man wacht ja auch nicht morgens auf und sagt auf einmal, Mensch, ich kümmere mich jetzt darum, dass wir die Expo nach Berlin holen. Also insofern würde ich gerne verstehen, wer bist du? Und sag doch mal ein klein wenig, was dein Werdegang war, der dich dahin gebracht hat.
Ich arbeite schon ziemlich lange mit Kindern und Jugendlichen im Bereich Bildung, im Bereich künstlerischer Bildung und kultureller Bildung. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass wir jetzt in diesem Lebensalter, in dem wir sind, die Aufgabe haben, mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu arbeiten für eine Zukunft, die uns insgesamt positiv entgegenkommt und der wir auch positiv in einer positiven, lebensbejahenden Haltung entgegenkommen können. Und das Gegenteil erlebe ich eigentlich in meinem täglichen beruflichen Feld, neben dem, dass ich das mit der Expo GmbH als Geschäftsführer mache und auch Vorstand des gemeinnützigen Vereins Global Goals für Berlin bin, arbeite ich in der Schule mit Kindern und Jugendlichen. Und da merke ich, dass da eine große Verunsicherung ist, dass da Zukunftsängste sind. Und aus meiner Sicht ist das fatal. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir nicht nur hier, sondern weltweit global schauen müssen, dass wir unsere Kinder nicht verlieren.
Ja, vielen Dank dafür. Wir haben in der Corona-Zeit mit Löffeln und mit Eimern auf den Balkons gestanden und für das Pflegepersonal geklappt, was ein bisschen absurde Aktion war. Nichtsdestotrotz sollte da Wertschätzung rauskommen. Ich habe die gleiche große Wertschätzung Menschen, die halt in den lehrenden Berufen sind. Also insofern klingt jetzt ein bisschen profan, aber danke dafür, dass du das machst. Ich habe 4 Kinder und ich weiß, wie anstrengend das ist, aber ich erlebe auch genau das, was du sagst, dass das eben nicht mehr dieser Spirit ist, den wir hatten, als wir in der Schule waren, wo man das Gefühl hatte, die Welt steht einem offen und es wird alles rosiger, sondern man sieht natürlich auch, dass da einfach auch Verunsicherungen sind. Also insofern schön, dass du diesen Impuls, den du da hast, auch mitträgst und das, was dann eben auch bei der Expo hoffentlich wieder positive Implikationen hat. Ich würde gerne trotzdem noch ein ganz, ganz paar Momente verbringen, einfach bei dir als Person. Eine Frage, weil alle reden immer von den großen Erfolgen, die man hat. Und hoffentlich ist die Expo 35 dann irgendwann dein großer Erfolg, den du geschaffen hast. Aber gibt es irgendwas, an dem du mal in deinem Lebensweg gescheitert bist? Weil daran kann man auch viel lernen. Und gerade wenn du natürlich auch mit Jugendlichen arbeitest, ist es häufig auch, glaube ich, wichtig, deutlich zu machen, man darf auch fallen, man darf auch mal ein Failure haben. Es geht darum, wieder aufzustehen. Also hast du irgendwie so ein Erlebnis, wo du mal gefallen bist?
Da gibt es bestimmt einige. Der größte, der mir immer noch nachhängt, ist tatsächlich ein schulischer. Und jetzt gerade, ich habe 3 Kinder und meine älteste Tochter, die ist jetzt auf dem Weg Richtung Abitur. Also im nächsten Jahr steht das an. Und ich habe damals eine irre Kombination in meinen Leistungsfächern gewählt. Fächer, deren Begabung ich überhaupt nicht habe. Aber ich habe mir gedacht, ich muss was lernen. Und gerade in den Fächern, in denen ich nicht so richtig gut gewesen bin, die habe ich dann zu meinen Leistungsfächern gemacht. Das ist auch ziemlich merkwürdig, aber so ist es. Und das ist Mathematik. Und da habe ich absolut in der Abi-Prüfung richtig, richtig versemmelt. Und das hängt mir immer noch nach. Das hat mir zwar meinen Schnitt insgesamt nicht besonders so nach unten gedrückt, aber das ist das. Und ich wollte immer Musiker werden. Das ist vielleicht auch was, wo wir am Ende nochmal dazu kommen. Da braucht man ja auch den Spirit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, mit anderen Menschen in Einklang zu sein, mit anderen Menschen vielleicht auch auf der Bühne zu stehen und auch alleine. Und der größte Rückmelder in dem Zusammenhang ist natürlich das Publikum. Mhm. Und da gibt es natürlich einige Sachen, wenn man dann mit einem Orchester auf der Bühne sitzt. Ich habe Horn studiert und wollte immer Hornist im Orchester werden. Das hat nicht geklappt. Das ist auch was, wo ich immer sage, Mensch, hättest du dich mal ein bisschen mehr mit deinem Horn beschäftigt und geübt stundenlang. Aber das war dann doch nicht in meinem Interesse damals. Aber Orchester ist das Thema gewesen.
Na, jetzt spielst du auf jeden Fall eine wichtige Geige in einem großen Orchester, das hoffentlich dann hier irgendwann in Berlin auch nochmal richtig zum Schwingen bringen wird. Danke fürs Teilen der Failures und ich glaube, mit Mathe bist du nicht der Einzige, der sich schwer tut. Also insofern bist du zumindest in guter Gesellschaft. So, ganz kurz das Ja-Nein-Spiel. Das heißt also, ich mache dir jetzt zwei Begriffe mal auf und du musst ganz schnell sagen, was deine Präferenz ist. Willst du es verstehen? Also, Hund oder Katze?
Katze.
Berge oder Strand?
Berge.
Metallica oder Vivaldi?
Vivaldi.
Bier oder Wein?
Wein.
Jetzt springen wir mal kurz in die 80er, in deine Kindheit. Lego oder Playmobil?
Lego.
So, sehr schön. Also du hast die Prüfung bestanden, jetzt dürfen wir weiterreden. Dankeschön auch dafür. So, jetzt gehen wir aber wirklich zu der Expo. Ich muss einen ganz großen Disclaimer machen, Transparenz ist mir immer wichtig. In dem Fall bin ich nicht ganz neutral, weil ich bin auch ein großer Befürworter, dass wir die Expo nach Berlin holen. Und ganz konkret bin ich auch sogar der Kuratoriumsvorsitzende des Vereins für die Expo. Also insofern habe ich hier auch meine eigenen Stakes drin. Wie aber zum Glück sehr viele andere auch. Also wir sind nicht alleine damit. Bevor wir darüber reden, was wir konkret hier anschieben, wie auch eine Expo in Berlin aussehen könnte, erzähl uns doch nochmal ganz kleines bisschen überhaupt, für die, die es vielleicht nicht so gut kennen, was ist überhaupt die Expo und wie ist der Prozess der Auswahl, dass eine Stadt ausgewählt wird, dass die Expo dort stattfinden kann?
Glaubst du mir, dass ich vorher noch ein Zitat an den Anfang stelle? Ich habe in der vergangenen Woche einige wichtige politische Gespräche gehabt auf unterschiedlichen Ebenen und habe einen ehemaligen deutschen Spitzenpolitiker, mit dem ich mich dazu auch immer austausche und ein ums andere Mal darum bitte, mir einen Tipp mit auf den Weg zu geben. Und bei einem Gespräch, was ich am letzten Freitag hatte, was ziemlich wichtig war, habe ich ihn wiederum gefragt und er schrieb viele Sachen, aber er schrieb, dass er mir eigentlich keinen Tipp geben kann und mir die Daumen dennoch drückt und sagt, Herr Wehmeyer, bleiben Sie weiter so freundlich, wie Sie das machen. Seien Sie weiter so klar und unmissverständlich in dem, was Sie sagen und wie Sie es meinen. Das ist offensichtlich meine Stärke. Und auf der anderen Seite hat er dann noch was gesagt, was tatsächlich noch nachhalt. Also bis heute, das sind ja jetzt schon ein paar Tage. Und er schrieb so in der Mitte dieser Nachricht, mir scheint, dass wir das Träumen verlernt haben. Und deshalb hat es ihn dazu bewegt, mir eigentlich keinen Tipp mit auf den Weg geben zu können. Mir scheint, wir haben das Träumen verlernt. Und das tatsächlich hat mich einige Momente gekostet, auch der sehr berührten Momente und auch über die letzten Tage, wo ich fast sagen muss, da kommen mir die Tränen in die Augen, weil ich denke, ja, das ist das Problem. Das Problem ist, die Idee, die in Träumen entsteht, positive oder negative, das sei mal dahingestellt, die umzusetzen, die zum Kern einer Handlungsmaxime zu machen, danach wirklich zu streben, Leute zu begeistern, zu sagen, das ist eine Idee, lasst uns schauen, wie wir die umsetzen, Kritik auch einzustecken, mit anderen Leuten da auf den Weg zu gehen und zu gucken, was lässt sich davon verwirklichen oder nicht. Ist es überhaupt eine gute Idee? Ist es ein guter Traum? Und so ist es mit der Expo. Die Expo ist ja etwas, was wir gestalten können. Das oktroyiert uns ja niemand auf. Und die Idee dahinter ist ja lediglich, Weltausstellungen dieser Größe, die wir hier für Berlin einfordern, die gibt's alle 5 Jahre. Große universelle Weltausstellungen und seit 1851 gibt es Weltausstellungen. Und die Weltausstellung
war die erste damals?
In London. Genau. Crystal Palace war sozusagen die Attraktion. Und Weltausstellungen sind auch immer mit diesen Attraktionen verbunden. Das ist zum einen Wirtschaftlichkeit natürlich, aber es ist vor allen Dingen den Menschen zu zeigen, und zwar nicht abgekoppelt, nicht irgendwo weit weg von den Menschen, sondern mit den Menschen in Städten. Ja, London, Paris, Brüssel, Boston und, das sind ja alle Städte, die dazu geführt haben, dass die Menschen verstanden haben, was könnten in Zukunft passieren. die jetzigen sind die Träume, aber es könnten in Zukunft Träume sein, die Realität werden. Technologisch, innovativ, auch natürlich immer Nachhaltigkeit, weil es in den letzten Weltausstellungen seit der Expo Hannover 2000 immer darum ging, was ist nachhaltig? Vor allen Dingen auch nicht nur Fragen von Technologie und Innovation, sondern auch gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Und aus meiner Sicht ist dieses Format der Weltausstellung das, was wir jetzt gerade hier für Berlin anstreben sollten, nämlich in 9 Jahren zu schauen, 2035, können wir ein Ereignis hierher holen, und zwar ein Ereignis von weltweiter Bedeutung, wo wir Gastgeberin sein können, Gastgeber für 190 Nationen oder mehr, um diese Träume zu teilen.
Sehr schön. Und in der Tat, ich glaube, das ist das, was uns als Gesellschaft gerade an vielen Stellen fehlt, eine Vision, irgendein Projekt, eine gesellschaftliche Aufgabe, mit der sich ganz, ganz viele identifizieren können, um damit vielleicht auch wieder mal auf den Zusammenhalt und die Gemeinschaft zu gucken, aber vielleicht auch eine positive Vision aufzumachen, dass wir wieder Zuversicht haben. Und dafür eignet sich meines Erachtens genau auch eben eine Expo, eine Weltausstellung. Also deswegen danke. Jetzt müsste ich natürlich eigentlich investigativ fragen, welcher Spitzenpolitiker das war, aber ich weiß, dass Vertraulichkeit auch zu deinem Geschäft gehört, also insofern gehe ich da mal nicht rein. Wie wird ausgewählt, wo eine Expo stattfinden kann? Wie ist der Prozess?
Ja, es gibt tatsächlich eine Institution, die sitzt in Paris, das heißt das Bureau International des Expositions, BIE, und die vergeben die Weltausstellungen. Neben den großen universellen Weltausstellungen gibt's kleine themenbezogene, zum Beispiel nächstes Jahr in Serbien. Und zwar gibt es da sozusagen ein Gremium, das nennt sich Generalversammlung. 184 Staaten, die dann letztendlich Konzepte der Länder wälzen und überprüfen und auf wirklich deren Leistungsfähigkeit auch schauen und dann letztendlich entscheiden. Und für diese Weltausstellung im Jahr 2035 strebt dieses Büro international an, Ende 2027 die Abstimmung mit den 184 Staaten zu machen. Das ist auch relativ simpel und einfach zu verstehen. 184 Staaten kommen in einem großen Raum zusammen. Es gibt diese Bewerber, Regionen, Länder, Städte und dann wird einmal auf den Knopf gedrückt. Und am Ende steht sozusagen das Ergebnis fest. Es gibt dann nicht mehrere Runden, so wie beispielsweise bei anderen Großveranstaltungen, die vergeben werden. Und am Ende steht eben entweder Berlin oder ein anderer Ort.
Und weißt du, welche anderen Orte auch ins Rennen gehen für 35?
Im Moment ist es noch ein bisschen schwer zu sagen. Ich möchte auf dieses komplexe System vielleicht nur eine Sache verlieren. Wir könnten ab dem 1. Mai, und deshalb ist es wirklich auch entscheidend, jetzt politisch zu handeln. Ab dem 1. Mai kann sich Deutschland bewerben. Warum? 9 Jahre vor dem geplanten Start einer Weltausstellung. Wir planen ja vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2035 die Weltausstellung in Deutschland auszurichten, kann man sich bewerben. Das heißt, ab dem 1. Mai ist die Bewerbung möglich. Und die Frage ist, wer reicht denn diese Bewerbung ein, beziehungsweise was ist sozusagen zu tun? Und das ist eine nationale Bewerbung, ja, und die muss von Deutschland aus, das heißt vom Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Merz, eingereicht werden. Und das ist erstmal nur eine schlichte Interessensbekundung mit einem LOI nach Paris. Und das kann er ab dem 1. Mai tun. Nun sind wir hier natürlich in einem föderalen System. In anderen Staaten ist es vielleicht anders organisiert. Und deshalb muss zunächst mal das Land, das Bundesland, in dem eine Weltausstellung stattfindet, oder zwei Bundesländer, je nachdem, eine Interessensbekundung wiederum an den Kanzler schicken. Und daran hängt es jetzt gerade, was Berlin betrifft.
Kurzer Cliffhanger, da gehen wir gleich drauf ein, was dann der Prozess ist und was wir brauchen, damit dann wirklich auch die Interessensbekundung von unserem Bundeskanzler geschickt wird. Lass uns einmal nochmal ganz kurz auf das Konzept gucken, weil das muss ja am Ende des Tages überzeugen. Es muss unseren Bundeskanzler überzeugen, es muss die Entscheidungsträgerin hier auch in Berlin überzeugen und am Ende des Tages dann eben auch diese Versammlung, die du gerade erwähnt hast, die dann hoffentlich sieht, dass Berlin genau der richtige Ort ist. Also insofern, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Was ist eigentlich das Konzept? Warum würde es so gut zu Berlin passen? Und was ist eigentlich das, was unsere Idee dahinter ist?
Ich ergänze nochmal die zurückliegende Frage, nämlich du fragtest, gibt es denn Konkurrenz? Ja, es gibt verschiedene Länder, die sich interessieren, die aber bislang noch keinen Letter of Intent nach Paris geschickt haben. Aber wir wissen, dass es da einige Staaten gibt. Und wir wissen insbesondere seit Ende Januar, dass es ein Land gibt, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Und da hat Donald Trump ganz klar gesagt nach Davos, dass er diese Expo für Amerika holt und dass er das mit Marco Rubio macht, und zwar in Miami. Und Miami macht sich, das ist auch spürbar, auf den Weg. Und dieses Announcement heißt noch nicht, dass er den LOI losgeschickt hat, aber wir rechnen jeden Tag damit. Und deshalb bedeutet das auch nochmal zum Prozess, wenn Trump oder andere Staaten damit um die Ecke kommen, dann eröffnet sich ein Bewerbungsfenster. Das heißt, wir haben dann nur noch 6 Monate Zeit, um unsere Einreichungen zu machen. Wir sind da unter Druck und auch unter anderem deswegen, weil hier in Berlin der Wahlkampf quasi schon startet und in Berlin auch am 20. September das Abgeordnetenhaus neu gewählt wird. Und deshalb müssen wir jetzt Gas geben.
Dann gucken wir mal, dass wir Gas geben. Und das ist ehrlicherweise für mich persönlich, vielleicht auch viele in Deutschland, Berlin und Europa, ein Ansporn, dass wir die Nase vorne haben, wenn auch Donald Trump im Rennen ist. So, ja. Jetzt aber erstmal ganz kurz nochmal, erzähl ein bisschen was dazu. Was ist eigentlich die Idee? Wie würde die Expo in Berlin aussehen?
Wir haben von Anfang an gesagt, das Fundament dieser Organisation, die eine zivilgesellschaftliche Organisation ist, ist ein Verein, also eine zivilgesellschaftliche Formation von Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen für die Themen Nachhaltigkeit interessieren. Und wir wissen ja, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind noch gültig, obwohl man weltweit guckt und sich wundert, wie viele Staaten sich von einzelnen dieser Commitments verabschieden. Es sind ja 17 an der Zahl, die bis 2030 ihre Gültigkeit haben. Und wir haben gesagt, es gibt so viele Themen, die für Berlin relevant sind. Armutsbekämpfung. Es gibt auch Themen von Hunger. Es gibt Themen von Ungleichheit, nach wie vor und immer mehr. Es gibt Themen, die im Bildungsbereich, das ist ja mein Bereich, auch ganz, ganz notwendigerweise anders betrachtet werden müssen, bis hin zu der Frage, wie gehen wir mit Resilienzthemen, Prävention, Gesundheit um. Das ist für Berlin natürlich das Thema. Bei Themen wie Gesundheit ist Berlin ganz weit vorne, international. Und da kann sich Berlin einfach ein Alleinstellungsmerkmal auch im Rahmen von der Weltausstellung geben. Außerdem ist die Stadt in die Jahre gekommen, auf ganz verschiedenen Ebenen. Das ist infrastrukturell, das ist mobilitätsmäßig. Da muss was passieren. Und deshalb kann Berlin auch ein Vorbild sein für andere Städte weltweit. Nämlich das Thema Stadt ist das Thema der Zeit. Und wenn wir 35 eine Weltausstellung machen, gucken wir natürlich nicht, wie ist die Welt 35. Wir gucken weit in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und da ist prognostiziert, über 70% der Menschen leben in Städten und Ballungsräumen. Und mit diesen Herausforderungen weltweit, die natürlich kulturell und von den unterschiedlichen Gegebenheiten jeweils auch verschieden sein können. Aber wir können hier gemeinsam diskutieren, wie sieht denn die Stadt der Zukunft aus? Wie sind Stadt-Land-Konflikte, die ja hier auch auf dem Präsentierteller sind zwischen Berlin und Brandenburg, nicht nur politisch, auch infrastrukturell gesehen und was sozusagen wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft, aber auch Fragen von Klima, Folgen, die sich natürlich auch hier in der Stadt ganz massiv zeigen. Ich gucke dahin, ich bin neulich auch hier ins Wasser gesprungen. Also die Frage ist, wie können wir Räume in der Stadt schaffen, nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern für alle Gruppen, die diese Stadt besonders machen und vielleicht auch zum Aushängeschild, wie andere Städte auch in Europa, vielleicht einer Zukunft, die lebenswerter ist als die, die es jetzt ist. Und was ist das Konzept? Das Konzept ist jetzt seit Monaten bekannt und ausgearbeitet, findet sich auch überall transparent auf unseren Internetseiten. Also der Verein Global Goals für Berlin, der ist das Fundament, die Zivilgesellschaft mit ganz vielen PartnerInnen aus unterschiedlichen Bereichen. Und wir haben eine GmbH gegründet, die Expo 2035 Berlin GmbH, vor 2 Jahren, um diesen Prozess der Bewerbung auch professionell zu steuern. Und es gibt im Grunde 3 Ebenen. 3 Ebenen, die unsere Stadt auf den unterschiedlichsten Bereichen nach vorne bringen könnte. Das eine ist natürlich, es braucht ein Hauptgelände. Das ist unverhandelbar, denn klar ist auch, wenn 190 Staaten oder mehr sich hier in Berlin präsentieren, dann heißt es auch, man muss an einem Ort dahin kommen. Es sind ja fast 30 Millionen Menschen, die über ein halbes Jahr verteilt hier nach Berlin kommen würden, um die Expo zu besuchen, um sozusagen ganz unterschiedliche Perspektiven von Kanada bis Südafrika, von Kuba bis China, sich sozusagen von Pavillon zu begeben. Da muss man eben schauen, dass es auch an einem Ort ist. Aber wir sagen in zweiter Ebene auch, es gibt so viele sogenannte schlafende Riesen. Ja, ich spreche das ICC.
Wo wäre dann sozusagen dieser zentrale Ort?
Das ist eine gute Frage. Da sind wir gerade auch mit vielen, vielen Menschen und den Entscheidungsträgerinnen auf dieser Ebene auch politisch im Gespräch. Es gibt 3 Main Venues, die wir präferieren und wo es auch von der Erzählung, von der Story her für unsere Stadt passt, weil es eben Entwicklungsbedarf gibt. Das ist aller zuerst genannt natürlich ein Gelände hier auf dem ehemaligen Flughafen Tegel. Mhm. Ja, dann ist es aber auch ein Gelände, das sich eignet, um eine Erzählung zu machen, wie können wir Strukturen auch in anderen Regionen und Teilen der Stadt machen. Das ist der Cleantech Business Park in Hellersdorf-Marzahn. Mhm. Aber, und das ist das, worauf ich auch einen Großteil meiner Zeit und Arbeit und meinem Engagement setze, ist ein Gelände nahe dem Flughafen BER. Das wäre auf brandenburgischem Gebiet. Da müsste man natürlich auch dort mit der Landespolitik ein Commitment hinbekommen. Das ist natürlich schwieriger, als das schon von Kai Wegner zu bekommen.
Okay, aber
und das Dritte, das ist sozusagen das Essentielle und Elementare an unserem Konzept und es ist auch ein absolutes Novum, das zeigt in den Kiezen, in den Nachbarschaften, in jedem Teil der Stadt mit Pavillons die Möglichkeit eröffnet, den Menschen ihre Projekte der Nachhaltigkeit zu zeigen. Das geht von der Fahrradreparaturwerkstatt, Balkonkraftwerk, Baumscheibe bis hin zu großen urbanen transformatorischen Prozessen oder Gesundheitsthemen oder Bildungsthemen oder kulturellen Themen. Die Menschen, die sich da vernetzen, und das machen wir jetzt schon, 2035 Projekte der Nachhaltigkeit. Wir haben schon fast 2000 auf unserer SDG-Map. Das ist also ganz besonders, dass wir hier die Stadtbevölkerung hinter uns wissen, die dieses Projekt auch zu ihrem eigenen Projekt machen und nicht nur top-down.
Sehr schön. Aber damit sind es im Prinzip ja schon ein paar sehr klare, unique Charakteristika. Also ich fange mal mit dem letzten Punkt nochmal an, um das zusammenzufassen. Es ist eben bottom-up, es kommt aus der Bürgergesellschaft. Also genau das Gegenmodell zu Donald Trump, der sagt, ich will das da. Kommt quasi bei uns aus der Stadt heraus, aus der Gesellschaft, was ich das sehr schön finde. Das Zweite ist natürlich daraus abgeleitet, auch das Dezentrale. Natürlich gibt es damit Tegel etc. vielleicht einen zentralen Ort. Aber dass man eben auch sagt, man bindet die ganze Stadt auch mit ein, wo überall etwas passiert, was natürlich auch wunderbar ist. Und dann eben auch das Thema Nachhaltigkeit, weil auch das, deswegen sitzt du natürlich auch bei der neuen deutschen Nachhaltigkeit, ist ja was, was originär, finde ich, auch zu dem Narrativ von Deutschland, von Europa passt und dass wir uns damit natürlich dann auch in der Welt präsentieren und die Welt zu uns einladen, um zu lernen, wie eben auch eine Stadt 35 und darüber hinaus nachhaltig aussehen kann. Also sehr schön.
Und es bleibt nicht allein in der Stadt. Eine Expo ist immer was, was das ganze Land sozusagen aktiviert und das Beispiel von anderen Expos zeigt, dass auch in ganz Deutschland Satelliten entstehen können von Nord nach Süd und Ost nach West. Und da wir wissen, dass es bislang keine europäische Bewerberstadt gibt, können wir auch sagen, das machen wir zu einem europäischen Projekt, möglicherweise auch zwischen Frankreich, Polen und Deutschland. Und es gibt ja jetzt dieses Weimarer Dreieck Plus, wo auch die Ukraine noch mit dazu gehört. Also dass wir alles in den Kontext eines europäischen Prozesses nehmen, der natürlich nachhaltig sein muss, nicht um den anderen Leuten zu zeigen, wie gut wir sind, davon können wir uns vielleicht verabschieden, aber uns selbst zu zeigen, dass wir in der Lage sind, aus uns selbst heraus Zukunft zu machen.
Das finde ich sehr schön und auch nochmal dieser europäische Gedanke, den du damit reingewoben hast, aber eben auch wirklich diesen globalen Anspruch. Ich meine, diese Zahl, ich will sie gerne nochmal wiederholen, wir erwarten dann 30 Millionen Besucherinnen und Besucher. Ja. Das ist natürlich auch was, was auch einen wirtschaftlichen Faktor nach Berlin bringt. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen, was bleibt eigentlich dann in so einer Stadt, wenn dann irgendwann auch die Expo zu Ende ist?
Das Thema Nachnutzung ist ein ganz entscheidendes. Das bedeutet, dass wir viel mehr als bei anderen Weltausstellungen, die in der Kritik sind, darauf achten müssen, was nützt es der Stadt, was nützt es vor allen Dingen den Menschen, wie binden wir die Menschen jetzt in den nächsten 9 Jahren ein, um ihre Stadt auch mitzugestalten. Das ist ja das Versprechen, was wir geben, nicht nur vom Verein, sondern auch von der GmbH, dass dieses Partizipative, dass dieser Beteiligungsprozess auch ernst gemeint ist, den wir auch selber, also ich bin weder Stadtplaner, habe ich ja vorhin schon gesagt, noch Politiker. Mhm. Und bei vielen Weltausstellungen ist es eben so, wie du es beschrieben hast, jemand hat eine Idee und hat das Geld und macht das dann einfach. So sind wir ja hier gerade nicht aufgestellt. Und im Grunde genommen ist es unser Angebot an die Politik, so ein zivilgesellschaftlich entwickeltes Projekt auch zu nehmen und als das wertzuschätzen, dass es ist. Nämlich es ist das Angebot nicht gegen die Politik, sondern mit der Politik gemeinsam diese Stadt voranzubringen und vielleicht auch das ganze Land. Und der europäische Gedanke ist mir deshalb wichtig, aus dem anfänglichen, wir haben das Träumen verlernt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Zukunft Berlins, Deutschlands auch eine ist, die nur im europäischen Kontext denkbar ist. Und wenn wir global sehen, 8,2 Milliarden Menschen auf der Welt, von denen natürlich ein überwiegender Teil überhaupt nicht die Möglichkeiten hat, die wir haben. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie dieses 17. Nachhaltigkeitsziel Partnerschaft für die Ziele umgesetzt werden kann. Denn nur in Partnerschaften können wir gemeinsam über Staatsideologien, Dogmen und so weiter trotzdem noch Zukunft machen. Und deshalb ist es für mich essentiell wichtig, dass so eine Weltausstellung auch zeigt, hier in Deutschland, in dieser Stadt Berlin, wo Freiheit, Toleranz, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit eigentlich die Themen sind, um die immer gerungen worden ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass wir hier zeigen, dass wir Gastgeberin sind.
Das ist schon fast ein sehr schönes Schlusswort, weil das ist genau der Spirit, den wir brauchen. Also das Zukunftsgewandte, auch das Partnerschaftliche, eben auch der Schulterschluss zwischen Wirtschaft, weil das hat wirtschaftliche Vorteile, der Zivilgesellschaft, aber auch der Politik. All das ist da drin vereint. Und insofern kann man jetzt nur hoffen, dass bei diesem Endspurt bis hin zur Bewerbung dann auch wirklich alles glatt läuft und dass wir dann auch nicht nur die Bewerbung einreichen, sondern dann auch wirklich die Expo 35 nach Berlin holen. Ich danke dir jetzt schon mal erstmal für das Gespräch, aber vor allen Dingen auch für dein Engagement, weil genau das braucht es, damit wir solche tollen Sachen haben und dass wir alle träumen dürfen, um den Bogen nochmal zu schließen, aber dass auch tolle Träume sich dann irgendwann auch materialisieren und Realität werden. Zum Schluss, du weißt es, eine Frage habe ich dir schon angekündigt. Du hast uns ein Lied mitgebracht, was hoffentlich, du hast ja gesagt, dass du selbst überlegt hattest, Musiker zu werden, was hoffentlich so ein bisschen auf das Thema einzahlt. Also insofern, welches Lied hast du uns mitgebracht?
Ich hätte jetzt fast gesagt Träumerei, da gibt es ja das Klavierstück. Aber ich wollte noch sagen, wir dürfen nicht verträumt sein, weil wir müssen jetzt handeln. Uns brennt die Zeit davon. Und wenn es kein politisches Commitment aus Berlin gibt, ganz speziell der regierende Bürgermeister von Berlin, dann können wir diese Träume sofort lassen und die werden dann woanders geträumt. Und diese Träume möchte ich mir im Traume nicht vorstellen, wenn es beispielsweise sozusagen autoritäre Systeme oder Bottom-Top-Down-Prinzipien sind. Das ist nicht Zukunft der Menschheit. Und ich habe darüber nachgedacht. Ich habe natürlich aus meiner Musikkarriere verschiedene Sachen. Es gibt von Robert Schumann, ja, der große Romantiker, der auch im Bereich von Lied ganz viele wunderbare, zu Herzen gehende Stücke komponiert hat, ein Liederkreis Opus 39. Und da gibt es ein Lied, das heißt Auf einer Burg. Das ist ganz simpel komponiert auf den ersten Blick, aber es handelt von einem alten Ritter, der auf einer Burg eingeschlafen ist und vor ihm passiert eigentlich die Weltgeschichte. Und ich möchte das so ein bisschen als Sinnbild sehen. Wir dürfen nicht auf der Burg sitzen bleiben und nur beobachtend sein. Wir müssen runter ins Tal, wir müssen runter in die Natur. Das ist ja Romantik. Ja, wir haben Leiden an der Gegenwart. Das ist auch romantisches Thema. Deshalb ist die Romantik eigentlich gar nicht so weit weg von uns. Aber die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die müssen wir ergreifen und die gibt es und wir haben eine große, richtig wichtige und gute Chance, diese Expo wirklich zu gewinnen.
Dann vielen Dank dafür. Raus aus der Burg, rein in die Realität und alles wird gut. Danke dir.
Danke dir, lieber Andreas.